Du willst dich uns offenbaren, du möchtest uns erscheinen, Herr, und das wollen wir, das brauchen wir. Herr, wir haben ein Verlangen, dich zu sehen, deine Stimme zu hören, Herr, und auch, dass du in uns wirkst. Wir danken dir, Herr, du hast in uns allen ein gutes Werk angefangen. Du wirst es auch vollenden, Herr, und du leitest uns auch, mit dir zusammenzuwirken. Stärke unser aller Geist heute. Nimm alle unsere Schleier weg, Herr. Bedecke, was wir sind. Leite uns in allem. Wir danken dir. In dir sind wir zur Fülle gebracht. Amen. Lobe den Herrn. Liebe Geschwister, schön euch zu sehen. Halleluja. Aber es ist genauso schön zu wissen, dass jetzt viele Geschwister online teilnehmen. Lobe den Herrn, liebe Geschwister. Der Herr wirke an uns allen. Wir sind eins. Amen. Durch das Wirken, durch das Werk des Herrn. Und wir dürfen diese Versammlung haben, weil unser Gott, der Menschenherzen lenkt, uns dies ermöglicht hat. Und zusätzlich gibt er uns eine vor 20 Jahren, vor 10 Jahren nicht erwartete Möglichkeit, auch in Einheit mit denen, die nicht hier sind, diese Versammlung zu halten. Lob sei unserem Herrn. Heute können wir alle vor ihm stehen, unser Herz und unsere Ohren ihm öffnen, ob wir zu Hause sind oder hier sind. Wir beten füreinander auch. Wenn wir jetzt die Verse lesen, wenn gesprochen wird, lasst uns beten innerlich. Es geht darum, dass wir den Herrn hören. Dass wir auf ihn schauen und ihn hören, wie wir hier geschrieben haben in der Gliederung für die zweite Mitteilung, für die zweite Versammlung. Wir schauen ihn und hören ihn. Wen schauen und hören wir? Ihn steht da. Ihn, der überwunden hat. Halleluja. Ihn, der auf dem Thron ist. Ihn, der an unser aller Herzen wirken möchte. Ihn, der jeden von uns kennt, weiß, was uns bewegt. Heute Morgen auch. So einen Herrn haben wir. Auf ihn wollen wir schauen und ihn hören. Und das nicht, weil es uns gefällt, sondern weil es dem Vater gefällt. Das ist wirklich ganz offensichtlich in der Schrift, dass der Vater seinen Sohn ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rückt. Das ist wirklich offensichtlich. Wir könnten viele Verse anführen. Ihr könnt zu Hause viele Verse noch lesen. Einige wenige sehr klare, eindrückliche haben wir hier aufgeschrieben. Das erste ist Matthäus 17, Vers 8. Das ist so ein wichtiger Vers, dass wir das lesen, dass ich das vorlesen möchte. Das ist die Situation, als Jesus mit drei Jüngern auf einen hohen Berg geht, vor ihnen umgestaltet wird. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Das ist 17, Vers 2. Und es erschienen Mose und Elia und unterredeten sich mit ihm. Was haben die Jünger da wohl gedacht? Sie haben sicher erkannt, wie auch immer. Sie haben erkannt, Mose ist da. Elia ist da. Wow. So ein Erlebnis durften sie haben. Von Mose hatten sie viel gehört. Wahrscheinlich jeden Sabbat in der Synagoge. Mindestens jeden zweiten Sabbat in der Synagoge. Und Elia, der Prophet. Mose, ein Mann, der so eine enge Beziehung zu Gott hatte, der vor Gott stehen durfte und Wort Gottes empfing für das ganze Volk, der dieses Volk leiten sollte. Was für ein Mann. Und der erscheint hier. Und Elia, der treue Prophet. der meinte, er hat sich darin allerdings getäuscht, er sei allein übrig geblieben. Aber er hat gelebt und gehandelt, als wäre er alleine und bleibt doch treu. Wunderbar. Und diese zwei erscheinen hier und unterreden sich mit Jesus. Eine große Aufwertung für ihren Meister, oder? Ganz und gar nicht. Es war eine Ehre für Mose und Elia hier zu sein und mit ihm zu reden. Jesus Christus kann durch niemand aufgewertet werden. Das möchte ich heute Morgen einfach betonen. Jesus Christus, unser Herr, ist über allen. Er ist unvergleichlich. Und wenn wir das sagen, schieben wir Mose und Elia nicht ins Nichts hinweg. Gar nicht. Sie haben ihren Platz. Sie haben ihr Wirken gehabt. Aber heute sind sie von Jesus her zu sehen, von Jesus Christus her zu sehen. Er zeigt uns, wie wir sie zu verstehen haben. Lukas 24, diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Er zeigt ihnen, wie das alles zu verstehen ist, wovon die Schrift redet. Ja, und dann kommt dieses wunderbare, nochmal ganz klarstellende Wort vom Himmel. Gott hat da richtig Wert drauf gelegt, das zu sagen. In Vers 5, Matthäus 17, eine Stimme, welche sprach, dieser, nur einer, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Mose wird nicht erwähnt, Elia wird nicht erwähnt, aber dieser, der eine, an dem der Vater Wohlgefallen hat, der wird erwähnt. Und von ihm heißt es, ihn hört. Amen. Das wollen wir. Wir wollen ihn hören. Wir müssen unseren Herrn Jesus Christus immer im Mittelpunkt haben. Niemand anderes, nichts anderes. Jesus Christus. Auf ihn lenkt der Vater die Aufmerksamkeit, denn in ihm ist der Vater anwesend, in ihm ist der Vater offenbart, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, für uns erfahrbar heute. Lob den Herrn. Ganz kurz zu den Versen, die noch aufgeschrieben sind. 1. Korinther 2, 1 bis 2. Da sagt Paulus, dass er nichts anderes wissen und bringen will als Jesus Christus und den als Gekreuzigten. Wunderbar. Das soll auch heute Morgen meine Haltung sein. Möchte ich. Ich möchte euch nichts anderes bringen als Jesus Christus. Ihn zu berühren in dieser Versammlung in unserem Geist mit dem Glauben und ihm unser Herz zu öffnen, das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht um Auslegung von Versen dort in Offenbarung, sondern es geht um ihn. Wenn wir ihn berühren, haben wir alles. Wenn wir ihn verpassen, haben wir nichts. Wir wollen ihn hören und ihn bringen. Und Kolosser 1, Vers 15, auch sehr wunderbare Verse, möchte ich doch lesen. Kolosser 1, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen. Wunderbar. Und gegen Ende des Verses, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Verse, die man bewegen muss. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht in ihm und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Halleluja. Dieser wunderbare Christus, der Auferstandene von den Toten, der Lebendige. Ja, Offenbarung 5 sehen wir einen lebendigen Christus. Kapitel 2, Vers 9 und 10, die sind mir auch sehr wichtig geworden. Kolosser 2, 9 und 10. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was für ein Wort und was für ein Herr. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hast du ihn? Haben wir ihn? Wollen wir ihn berühren? Wollen wir ihn mehr ergreifen? Wir ergreifen die Fülle Gottes in ihm. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wunderbar. Was für ein Herr. Dann noch die Verse in Johannes 5. Das war 39. Jesus spricht dort zu den, ich sage jetzt mal, frommen Juden ein sehr hartes Wort. Ein wirklich hartes Wort. Er sagt, sein Wort, und damit meint er das Wort Gottes, habt ihr nicht bleibend in euch. Das ist ein hartes Wort. Zu denen, die andere gelehrt haben. Mögen wir wirklich das Wort Gottes bleibend in uns haben, bewahren. Dann sagt er weiter, denn dem, den er, der Vater, gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen. Wir wollen zu ihm kommen. Amen. Heute Morgen. In dieser Konferenz. Wir wollen zu ihm kommen. Sie forschen in der Schrift. Ich möchte mal sagen, so, studierst du noch die Schrift oder hörst du ihn? Studieren wir die Schrift oder hören wir den Sohn? Das kann wirklich eine Alternative sein. Das sehen wir hier in diesen Versen. Es gibt heute ein großes Interesse unter uns Christen, zu hören und zu lernen. Was denn? Über Jesus. Es ist aber ein großer Unterschied, ihn zu hören. Über Jesus. So viel wird heute geredet. Über Jesus. Über den Plan Gottes. Über die Endzeit. Über den Aufbau der Gemeinde, über die Heiligung, über. Und so viele von uns Christen sind ganz da aufgesprungen. Ja, ich möchte niemand vor den Kopf stoßen, aber ich möchte auch praktisch reden. Ja, so viele verbringen so viel Zeit im Internet, etwas über Jesus zu hören, etwas zu lernen. Sie wollen nicht Elia und Mose hören, sage ich jetzt mal. Der erscheint ihnen nämlich auch nicht. Der erscheint auch nicht. Wer erscheint denn im Internet? Darf ich das mal so fragen? Ja, wer erscheint denn im Internet, in den YouTube-Kanälen? Jemand. Ich möchte niemand schlecht machen. Ich möchte nur ein bisschen ein paar Prinzipien zeigen, ein paar Grundsätze, die mir sehr wichtig erscheinen und in letzter Zeit auch sehr wichtig geworden sind. Es erscheinen dort viele, die auftreten als solche, die für Gott reden, die eine Botschaft haben für die Menschen heute. Vor allem, wie man sich zu verhalten hat, was heute wichtig ist, was man zu tun hat, wie man es am besten macht. Was ist die Folge davon, wenn wir uns so viel dort bewegen? Was wird angesprochen? Es wird fast ausschließlich der Verstand angesprochen. Fast ausschließlich. Das ist nicht Gottes Weg. Ich sage nicht, dass für den Herrn unser Verstand und Verständnis nicht wichtig sind. Es gibt Verse, wo es heißt, er öffnete ihnen den Verstand. Das muss aber er machen. Da muss er reden. Aber was nur in unseren Verstand geht, summiert unser Wissen. Summiert die Lehren, die wir ablegen. Das ist das eine. Das andere, wen hören wir denn gerne? Wen wählen die Menschen dort? Wählen sie jemanden zu hören, der völlig anders ist als sie? Sie wählen in der Regel jemanden, der so ein bisschen ähnlich auf der Linie ist. Sie wählen aus. Den möchte ich nicht hören, das ist so ein bisschen komisch. Das da scheint gut zu sein. Was geschieht da? Der wählt, ist der Maßstab. Wir bleiben immer bei uns. Wir bleiben immer in unserem eigenen. Wir wählen aus, wen wir gerne hören. Kennt ihr das aus der Schrift? Lehrer auswählen, nach denen die Ohren jücken, sagen wir im Deutschen, was man gerne hört. Das ist ein Grundprinzip und das führt dazu, dass wir immer bei uns bleiben. Wir bewegen uns und bereichern nur das eigene mit dem, wovon wir denken, ja, ist okay, ist gut. Das ist gut argumentiert. Das überzeugt mich. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, es entstehen Vorlieben für Menschen, die man gerne hört. Es gibt viele Follower heute. Nachfolger. Normalerweise reden wir dem Herrn nachfolgen. Es gibt auch andere Nachfolger. Es gibt Follower im Netz. Ja. Viele Prediger oder die sich Propheten als Propheten sehen oder was auch immer, sie haben Follower. Macht uns das nicht irgendwie stutzig? Und dann gibt es welche, die werden gerne gehört, geliked. Ist gut. Und dann wird mal ein Link verschickt. Das musst du hören. Der ist gut. Wie der das Wort erklären kann. Oder was auch immer. Was ist das? Das ist 1. Korinther 1. Ich bin für. Damals war es für Paulus. Oder für Petrus. Oder für wen? Das wirkt das Internet. Das ist systemimmanent. Bin ich 100% überzeugt. Wenn der Herr nicht selbst zu uns reden kann, ist das die Folge. Wir werden Lieblingskanäle, Lieblingsprediger haben. Und was macht das? Es bringt uns auseinander. So ist das. Und das können wir feststellen. Wer ein Auge darauf hat, der kann sehen, dass diese Art von Hören Geschwister auseinanderbringt. Nicht zuletzt im Corona-Thema, nicht zuletzt. Auch bei anderen Dingen. Überhaupt, Geschwister, Themen in den Mittelpunkt stellen und dort suchen und forschen und Antworten finden wollen. Das ist eine Sackgasse. Wir suchen nicht Klärung von Themen, bei aller Berechtigung, dass Fragen beantwortet werden. Dagegen spreche ich mich nicht aus. Fragen sind wichtig. Der Herr will auch Fragen beantworten. Aber nicht über das Internet, wo wir bestimmen, wo die Antworten herkommen. Hat denn dann am Ende der Herr geredet? Woher wissen wir denn das? Wir müssen zum Herrn selbst kommen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, Geschwister. Vielleicht ist das ein bisschen ungewöhnlich, dass das so jetzt gesagt wird. Verzeiht mir bitte. Aber es ist mir ein großes Anliegen. Hat Gott uns das Internet gegeben, weil wir das brauchen, um ihn kennenzulernen?
Hat Gott uns das Internet gegeben, weil wir es brauchen, um ihn kennenzulernen, zu verstehen, um zu wissen, was er möchte? Die Antwort ist einfach und klar. Er hat uns dieses Buch gegeben. Dieses Buch. Und nicht erst 1960, 1970, 80 oder 2000, was weiß ich. Nein, dieses Buch ist für alle Christen da, gleich. Und wir können uns glücklich schätzen und dem Herrn danken, dass wir es haben und dass wir es zu Hause haben dürfen und dass nicht irgendeine Razzia kommt und es uns wegnimmt, wie Geschwister, die es auch gibt, leiden müssen. Uns geht es so gut, Geschwister. Ich sage das wirklich mit voller Überzeugung und Dankbarkeit. Uns geht es super gut. Wir dürfen Gemeinschaft haben, wir dürfen über Jesus reden, wir dürfen uns versammeln, wir dürfen über das Wort reden. Uns geht es gut. Machen wir es. Heute beklagen sich viele über Wegnahme der Freiheit. Ich frage mich persönlich, nutze ich meine Freiheit denn, die ich habe? Mit allen Möglichkeiten. Herr Jesus, ja, wir wollen ihn hören. Wir wollen ihn hören. Wir dürfen das wirklich nicht unterschätzen, Geschwister. Wirklich nicht unterschätzen. Und bitte, lasst uns nicht in die Schiene gehen, aber es ist doch auch Gutes dort. Das ist doch gar keine Frage. Aber darum geht's nicht, ob dort Gutes ist. Geschwister, wenn irgendwo Sauerteig ist, interessiert mich nicht, wie viel Mehl da drin ist. Der Mehlanteil mag 90% betragen. Der Sauerteig schadet. Der Sauerteig schadet. Und den gibt's immer kostenlos mit. Ja, lasst uns die Bibel aufschlagen, zum Herrn kommen, ihn hören, ihn suchen. Weißt du, wenn du die Bibel aufschlägst, da poppt auch keine Werbung auf. Da poppt auch kein Artikel auf, der dich jetzt ablenken will. Habt ihr euch schon überlegt, warum wir nie zu lange in der Bibel lesen, aber zu lange im Internet sind? So werden wir manchmal betrogen. Ja, wir wollen ihn hören. Das soll eine Ermutigung sein. Bei ihm haben wir 100% Wahrheit. Bei ihm haben wir 100% Göttlichkeit. 100% gute Leitung für uns. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Was wir haben, ist wunderbar. Wirklich wahr. Ich komme zum dritten Punkt da unter A, die Offenbarung über den Sohn als das Lamm Gottes. Vielleicht hat sich der eine oder die andere gewundert über diesen Satz. Aber was sagt uns denn Offenbarung 5 über das Lamm dort? Oder was sagt das Lamm dort in Offenbarung 5? Ich sah ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Als ich über diesen Vers ein bisschen nachdachte, ist mir bewusst geworden, Gott redet durch alles, was man sehen kann in der Schrift. Nicht nur, was man hören kann. Nicht nur Worte. Ja, wir haben vorhin das Wort gelesen, wie der Vater vom Himmel spricht, ihn hört. Ein klares Wort. Aber hier in Offenbarung 5 sieht man ein Lamm. Aber das ist auch Sprechen Gottes. Vielleicht erinnern sich einige von euch an den Psalmverse, die Schöpfung verkündet Gottes Herrlichkeit. Ein Tag sagt's dem anderen. Hast du das schon mal gehört? Alles, was in der Schrift ist, möchte zu uns reden. Und da ist mir klar geworden, unser Umgang mit der Schrift, wie wir die Bibel lesen, ist so entscheidend, ob wir was sehen. Na, wir können diesen Vers lesen und zum Herrn sprechen. Wir können zu ihm sprechen. Und
beten darüber. Es ist gut, dieses Wort zu wiederholen im Gebet und aber auch zum Herrn zu sprechen, ihm zu danken. Es ist doch wunderbar, er ist das Lamm wie geschlachtet und wir können ihm danken. Herr, danke, du bist das Lamm dort beim Thron, inmitten des Thrones, geschlachtet. Sieben Hörner, sieben Augen, Herr, ich verstehe das nicht so, aber du bist wunderbar. Rede mit dem Herrn. Beim Lesen der Bibel reden. Reden, sofern es möglich ist. Zumindest im Herzen reden. Wenn du vielleicht im Auto fährst und einen Text der Bibel hörst, dann kannst du reden, was du willst. Aber wenn du öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, kannst du vielleicht nicht so frei reden. Aber im Herzen können wir mit dem Herrn reden. Ja, das war mir auch eine große Ermutigung. Das Wort Gottes redet in allem zu uns, wenn wir offen sind. So, und jetzt möchte ich noch etwas sagen über dieses wunderbare Lamm, das dort steht. Es ist so wunderbar. Dort hätte die Schrift sagen können, es war der Sohn dort. Der Sohn war dort auf dem Thron. Es gibt Verse, die sagen das. Aber die Schrift sagt, und das sieht auch Johannes, es ist ein Lamm wie geschlachtet. Mir war das sehr, sehr eindrücklich, sehr wichtig. Und es hat mir gezeigt, Gott, der Vater, legt Wert darauf, dass wir nie vergessen, dieser Jesus Christus, egal aus welchem Blickwinkel wir ihn sehen, ob als Löwe oder als Sohn, als Hohepriester, wir wollen nie vergessen, er ist für uns gestorben. Er ist geschlachtet. Wie geschlachtet heißt es? Das heißt, es liegt zurück, aber es ist Realität. Das bleibt für alle Zeit. Und Gott betont das nochmal an diesem Übergang, wo dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, zu Ende geht. Da betont Gott das nochmal. Dieses Lamm wie geschlachtet. Und mir waren da einige Dinge sehr eindrücklich. Die Zeit ist jetzt nicht da, ich möchte nur anreißen. Wir müssen auch sehen, dass Jesus durch sein Leiden überwunden hat. Wenn wir nur sozusagen den Löwen sehen, dann denken wir, er hat in sich selber Kraft. Ja, er hat in sich selber Kraft und eine Stellung. Aber woher kommt die? Wir sehen das in den Folgeversen. Er hat überwunden. Wie hat Jesus überwunden? Wenn wir an das Lamm in Evangelien denken, dann denken wir manchmal nur einseitig an einen Herrn, der sich beugt, demütigt, unter die römische Herrschaft, unter den Hohen Rat dort, Sanhedrin, wie sie ihn aburteilen, wie sie ihn schlagen. Wir erkennen manchmal nicht, welche Hoheit er dort hat. Er ist ein König, sagt er zu Pilatus. Die Menschen dort haben ihn nur gesehen als einen, an dem das Blut herunterläuft, weil er geschlagen wurde und die Dornenkrone trägt. Er ist ein König und er hat in dieser Hoheit den Feind überwunden. Es gab Situationen, da wollten sie in den Berg runterstürzen, Lukas 4. Er ging mitten durch sie hindurch. Welche Hoheit! Obwohl er das Lamm war, das sich demütigte. Er hat überwunden, indem er innerlich den Feind in allen Situationen hat, ich sage jetzt mal, abblitzen lassen. Der Feind hat nichts in ihm gehabt. Das ist die andere Seite damals schon gewesen. Welche Hoheit, welche Würde, welche Kraft, dem Feind zu widerstehen. Wir fühlen uns manchmal so schwach bei Versuchung. Ja, wir sind auch in uns schwach, aber der Herr ist stark und er war auch stark als Mensch auf dieser Erde. Unbesiegbar für den Feind. Und er hat durch seinen Tod, durch seine Heiligkeit und dann durch seinen Tod
die Mächte und Gewalten völlig besiegt, abgestreift, zur Schau gestellt. Das möchte ich mal lesen. Kolosser 2, ist es glaube ich 15. Kolosser 2, Vers 15. Da ist direkt in Vers 14 davon die Rede, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Und dann heißt es, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Lobe den Herrn. Das hat er getan in diesem Schritt durch sein Leiden hindurch. Geschwister, da ist für uns ein wichtiger Punkt. Wie überwinden wir? Wie hat der Herr überwunden? Indem er treu war, indem er demütig war. Seine Stimme hast du nicht auf der Straße gehört. Er hat nicht geschrien, steht schon im Alten Testament, auf der Straße. Wir haben keinen Grund, auf der Straße zu schreien. Entschuldigung, dass ich das sage. Wir können in Demut und Treue und Heiligkeit überwinden. Das ist ein großer Sieg, Geschwister. Der Sieg über den Feind liegt nicht im Schreien, in einer vermeintlichen Stärke, Aktion. Nein, der Sieg über den Feind liegt darin, für uns, die wir noch auf der Erde sind, dass wir treu sind unserem Herrn, wie Daniel. Treu sind. Am Glauben festhalten, auch wenn es um Leiden geht. Leiden gehören dazu. Das möchte ich nur andeuten. Leider lassen sich viele Gläubige heute mitreißen, als müssten wir kein Leiden akzeptieren. Das ist ein Irrweg, Geschwister. Das ist ein Irrweg. Ich lese dazu zwei Verse, die mich sehr angesprochen haben. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Zu den Hebräern. 10,34. Ihr habt den Raub eurer Güter durch die Feinde des Herrn mit Freuden erduldet. Was machen wir heute? Holen wir einen Rechtsanwalt, um uns vertreten zu lassen? Vielleicht klingt das ein bisschen seltsam, aber Geschwister, heute gibt es viele unzählige Gläubige, die den Raub ihrer Güter erdulden, mit Freuden, mit Leiden und die damit überwinden, weil sie treu bleiben, dem Herrn treu bleiben. Und Petrus sagt, wappnet euch mit dem Sinn zu leiden. Das ist für uns auch wichtig und ich persönlich empfinde es als eine gute Art, sich da zu wappnen, zu beten für diese Geschwister, die in einer anderen Situation leben wie wir, einzustehen für sie, dass sie treu bleiben, dass sie festhalten am Glauben, dass der Feind zu Schanden wird durch ihr treues Zeugnis. Und in 13,3 heißt es, und damit schließe ich diesen Punkt ab, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leibe sind. Gut, jetzt ist die Zeit ziemlich fortgeschritten. Ich springe zu Punkt B, das Werk des Lammes durch die sieben Geister Gottes. Es ist zu kostbar. Und wir müssen uns damit beschäftigen, heute und die nächsten Tage, was der Herr tut. Ich spreche jetzt nicht von dem, was er tut in Zukunft, sondern was er heute schon an uns tut. Ich spreche von ihm und der Gemeinde. Und da haben wir als erstes hier geschrieben, er steht denen bei, die ihm gehören. 1. Petrus 3,12, dort ist die Rede davon, dass der Herr das Gebet hört. Denkt daran, Geschwister. Denkt bitte immer daran, der Herr hört Gebet. Der Herr hört sogar das Seufzen, wenn wir nicht mehr ausdrücken können, was uns plagt, was wir wollen. Der Herr hört das Gebet. Das ist das eine, was ich betonen möchte. 3, Vers 12, ich lese es.
Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf uns. Wir sind gerechtfertigt. Denke nie, Gott interessiert sich nicht für mich. Gott kennt meine Situation nicht wirklich. Von mir aus kannst du denken, die Brüder verstehen meine Situation nicht oder die Geschwister verstehen meine Situation nicht. Das mag auch wirklich so sein. Das ist oft so. Aber Gott versteht uns und Gott kennt uns. Gott sieht uns. Alles, was uns beschäftigt, unsere Ängste, unsere Not, unsere Fragen, alles kennt Gott. Und wir dürfen zu ihm kommen damit, er hört. Und wo sind jetzt die sieben Geister? Offenbarung 1 ist mir dieser Vers so ins Auge gesprungen. Offenbarung 1, Vers 4, mir war das gar nicht mehr bewusst, wo es heißt, Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das war mir noch bekannt. Aber dann, und von den sieben Geistern. Sieben Geister, ich sage jetzt mal, beschäftigt Gott, sendet er aus in alle Lande, an alle Orte, wo jetzt Geschwister auch zuhören, sei es Italien, Frankreich, Polen, ich weiß nicht wo. Kleiner Ort, eine Familie, mindestens einer der sieben Geister kommt vorbei. Besucht euch, kümmert sich um euch. Unser Gott lässt uns nie allein, nie, gar nie. Und er wirkt das, was wichtig ist. Er beantwortet nicht alle Fragen gleich. Manchmal sind seine Antworten rätselhaft. Guck mal, wie Jesus den Jüngern geantwortet hat, manchmal sehr erstaunlich. Aber er ist da, er versteht uns. Und er hilft uns, er steht uns bei. Und das Zweite aber auch, das dürfen wir nicht verschweigen, er prüft uns auch und erläutert uns. In Offenbarung 2 und Kapitel 3 sind die bekannten Kapitel über die Briefe von Jesus Christus an die Gemeinden. Und da kommt eine Formulierung immer wieder vor. Ich kenne und ich weiß. Ich kenne deine. Dann zählt er auf. Ich kenne. Der Herr kennt alles bei dir. Bei mir. Er kennt alles. Er weiß alles. Und er ist der, der Herzen und Nieren prüft. Das ist eine Redewendung im Deutschen. Herz und Nieren prüfen. Jemand auf Herz und Nieren prüfen. Was macht man da eigentlich? Herz und Nieren prüfen. Ich möchte nicht zu weit gehen, aber der Herr prüft unser Herz, was wir lieben, was uns wichtig ist, was uns anreizt, was uns Ansporn gibt, was uns nicht gefällt, wo wir träge sind, wo wir uns ärgern, wo wir Probleme haben miteinander, alles, was in unserem Herzen ist, in unserer Seele. Er schaut es an, aber er schaut es mit guten Augen an, mit liebenden Augen an, der helfen will, der retten will. Geschwister, wolltet ihr nicht schon mal frei werden von Schwierigkeiten, die ihr mit jemand anders hattet? Ich bin sicher, jeder von uns hat sogar schon darum gebetet, Herr, ich möchte doch, dass da nichts in meinem Herzen ist gegen. Die sieben Geister helfen. Gnade und Friede, das ist ihr Werk. Gnade und Friede wirken sie, wenn du Frieden brauchst. Öffne dich den sieben Geistern. Diesen wirken. Zu diesem Prüfen gehört auch Gericht. Sprechen wir sicher an anderer Stelle nochmal, jetzt ist die Zeit nicht. Aber ich möchte doch einen Punkt, der Ich sage nicht, das ist jetzt die richtige Auslegung, aber das war einfach so in mir, möchte ich euch weitergeben. Na, die Nieren, wofür sind denn die Nieren da? Die sind zur Reinigung da. Ja, da wird etwas rausgeschafft aus dem Körper. Und so etwas hat auch unsere Seele. Auch unsere Seele braucht Reinigung. Und für mich war das so ein bisschen bildlich. Ich sage nochmal, es ist nicht die Auslegung für diese Stelle, aber für mich war das bildlich. Es ist auch wichtig, wie wir mit Schmutz, Schaden, der in uns reingekommen ist, Befleckung, wie wir damit umgehen. Und ich möchte einfach fragen, arbeiten unsere Nieren gut? Arbeiten sie gut? Wird das rausgeschafft, möglichst schnell? Oder bewahren wir da so negative Dinge in uns? Das vergiftet uns. Vergiftet uns. Der Dreck muss raus. Und wisst ihr, was hilft? Viel Wasser trinken. Viel lebendiges Wasser trinken. Hilft, dass es rauskommt. Und das Dritte, was diese sieben Geister wirken, was auch ganz wichtig ist, sie wirken den Aufbau. Das sehen wir in Sacharja 3. Dort ist nicht vom Lamm mit den sieben Augen, sondern vom Stein mit den sieben Augen die Rede. Gott hat einen Stein gelegt. Ihr könnt die Verse zu Hause lesen. Ich möchte auch euch noch Raum lassen. Sacharja 3, 8 bis 9. Und dieses verknüpft mit Jesaja 16, Vers 28, nein, 28, 16, Entschuldigung, Jesaja 28, 16, siehe, ich lege in Zion einen Stein. Und Sacharja 3, ein Stein ist gelegt, dort bei Zerubabel und Jeschua. Lest das. Es gibt einen Stein. Wer ist der Stein mit sieben Augen? Es ist unser Herr Jesus Christus. Der ist gelegt, wofür? Für den Aufbau. Sicher, für nichts anderes. Und das Wirken der sieben Geister zielt immer auf Aufbau. Wenn wir merken, dass irgendetwas uns auseinanderbringt, irgendein Thema, irgendeine Ansicht, irgendeine Lehre, irgendetwas, wenn wir das merken, dann muss es uns ganz klar werden, hier sind nicht die sieben Geister am Werk. Hier ist der Teufel am Werk, der uns spalten will. Und mit solchen Dingen haben wir nichts zu tun. Wollen wir nichts zu tun haben. Amen. Lobe den Herrn für die sieben Geister. Ich schließe hier ab mit dem Satz, Geschwister, uns geht es sehr gut. Mit unserem Herrn geht es uns super gut. Amen.